Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
Wir kennen sie, die 16 Qualifikanten fürs Crucible Theater. Die Qualifikation für die Weltmeisterschaft ist gelaufen, die beiden Judgment Days sind vorüber und es gab durchaus einige nicht ganz so erwartete Ergebnisse. Ein Spieler, den wir jetzt in Weltranglistenregionen sehen werden, die wir von ihm jahrelang nicht kannten. Auf der anderen Seite war auch die letzte Runde dann wieder sehr überraschungsarm. Darüber müssen wir sprechen und das tun wir hier bei Total Clearance über eine alles in allem sehr merkwürdige Qualifikation. Und damit herzlich willkommen, Kati.
Guten Morgen, Christian. Ja, schon wirklich merkwürdig. Also ich habe mich doch an vielen Stellen so gefühlt und ich dachte, ach nee, muss das jetzt sein? Muss das jetzt so rumlaufen vom Ergebnis her? Aber dann, wenn ich jetzt drüber gucke über die Ergebnisse, dann freue ich mich auch doch an vielen Stellen. Aber es war dann wieder so überraschungsarm. Dann plötzlich denkst du dir auch wieder, ha, wie kann denn das sein vom Ergebnis her? Ja, interessant. Ich meine, diese Judgment Days, die bieten einfach immer Unterhaltung und auch gerade mit der Konferenzschaltung. Natürlich, Christian, ich hatte mich so drauf gefreut und ich wurde... Gut, manchmal enttäuscht, muss man ehrlicherweise sagen, aber ich habe doch alles in allem das Ganze genossen in der Konferenzschaltung. Ich finde, das ist ein Format, was man im Snooker öfters mal bringen sollte. Wäre das nicht vielleicht ein Weg, dass wir auch mehr Spieler im TV zeigen können in den frühen Runden von einem Turnier, nur dass wir nicht Judd Trump 4-0 am Montagnachmittag uns angucken, sondern da die Konferenzschaltung reinhauen, sodass wir eben auch, was weiß ich, Ricky Walden an Tisch 3 sehen können mit Kommentar oder Wu Yize an Tisch 6. Ne? Das wären doch eigentlich schöne Ideen, die man mal in Angriff nehmen könnte. Ist natürlich bestimmt von der Produktion her nicht ganz einfach und nicht ganz billig, aber man wird ja noch träumen dürfen. Viele Träume sind geplatzt in den letzten 2 Tagen und das auf bitterste Art und Weise. Also mir bricht das Herz für einige Leute, aber auch das gehört halt bei den Judgment Days dazu.
Das gehört es tatsächlich. Und wenn du jetzt schon so über die Konferenzschaltung sprichst, dann würde ich da gleich noch reinhaken über 2 Sachen, die mir da aufgefallen sind. Zum einen, ja, ich finde das auch super und man könnte das tatsächlich öfter machen. Und ich glaube, das haben wir jetzt die letzten 2, 3 Jahre schon gesagt. Ne? Macht das doch auch bei anderen Turnieren. Aber was mir ein bisschen negativ aufgefallen ist, und ich weiß nicht, ob das in den letzten Jahren auch so war, die haben in diversen Sessions und vor allem auch, was ich nicht gut fand, gestern Abend, die Konferenz einfach früher beendet, als wenn sie keinen Bock mehr hatten. Dann kam auf einmal eine Zusammenfassung und dann war Schluss. Man musste dann auf den anderen Stream wieder für das Einzelmatch noch wechseln. Das war in einer Morgensession schon so und in einer Abendsession dann gestern bei Joe O'Connor, der hat ein bisschen länger gebraucht gegen Metzelt, dann auch so. Also das
bisschen
fand ich jetzt
länger.
Ein bisschen, ja, genau. Das fand ich jetzt ehrlicherweise nicht so gut. Das kann man auch als Arbeitsverweigerung sehen.
Das ist richtig. Jetzt wissen wir natürlich auch nicht, ehrlicherweise, was denen bezahlt wird für diese Konferenzschaltung und wer hier wirklich den Stecker gezogen hat. Ne? Von daher will ich jetzt gar nicht spekulieren. Das muss ich natürlich auch rechnen, auch was die Zuschauendenzahl betrifft. Aber natürlich willst du am Judgment Day am Abend das letzte Match noch sehen. Das ist ja gerade das Sahne-Filet-Stück. Gleichzeitig wissen wir auch, das sind ja dieselben Leute, die jetzt auch während der WM uns begleiten werden und die dementsprechend noch sehr viele Sessions auch vor sich haben. Ja, also ein zweischneidiges Schwert, aber natürlich, also das kann man eigentlich nicht entschuldigen, dass du vor einem spannenden Match hier, bevor das sein Ende gefunden hat, rausgehst am Judgment Day. Trotzdem insgesamt gelungen. Mir fällt natürlich auch wieder negativ auf. Ne? Ich meine, wenn du vorher, das ist so peinlich, Christian, wenn du vorher wörtlich sagst, wir interviewen alle Qualifikanten, dann musst du es halt auch machen. Dann musst du es auch machen. Also ganz ehrlich, ich verstehe wirklich die Sprachbarriere und das Problem. Ich verstehe nicht, warum man das nicht gelöst kriegt nach all den Jahren. Es ist jetzt wirklich keine Überraschung, dass wir viele chinesische Topspieler haben im Snooker. Aber gut, aber dann das noch anzukündigen, sodass sich alle Leute, die sich wirklich gefreut hatten auf ein Interview mit Peng Yongzhu, dass sie sich denken, ach Gott sei Dank, ne, wenn der sich qualifiziert, dann höre ich was von dem. Oder CJ Huibu Yize, dann höre ich auch was von dem. Und dann wird nicht geliefert. Das war so ein dämlicher Move wieder von allen Beteiligten, aber gut, wen wundert's? Wen wundert's?
Ja, das, genau, wundert einen dann irgendwann an irgendeiner Stelle nicht mehr. Bevor wir gleich detailliert in einige Matches reingehen werden, können wir allgemein vielleicht was dazu sagen, ne? Es gab während dieser Quali ja wirklich viele schöne Geschichten. Wir haben ein Maximum Break gehabt von Noppon Sein Kam. Wir haben die Story um Jensen Kendrick gehabt, der auf einmal Snooker spielen gelernt hat und jetzt letztendlich dann auch nur noch 3 Frames davon entfernt war, sich auf der Main Tour zu halten, fürs Crucible zu qualifizieren. Wir haben Louis Heathcote gehabt, der sich durchgesetzt hatte gegen Elliot Slesser in der dritten Runde, für die größte Überraschung dort gesorgt hat vielleicht. Wir haben Hegu Kyang gehabt, der hier als Rookie unterwegs war dieses Jahr. Und am Ende vom ganzen Lied, und ich weiß nicht, ob es das schon mal gab, ist der am niedrigsten platzierte Spieler, der sich qualifiziert hat für die Weltmeisterschaft, die Nummer 45 der Welt, Robbie Williams.
Ja, das ist schon ein bisschen absurd. Und ganz ehrlich, wir haben jetzt auch wieder in überwiegenden Teilen so ein Line-up, die hätten auch schon 2050 sich für die WM qualifizieren können. Das finde ich halt ein bisschen anstrengend, oder Christian? Also Glückwunsch an alle, du würfelst dich nicht ins Crucible. Glück spielt immer eine Rolle beim Snooker, das musst du vor allem Scott Donaldson bitter erfahren, aber es ist an sich, natürlich haben das alle verdient, die dabei sind, aber ja, also ich weiß nicht, auch hier ein bisschen mehr durchmischen wäre schön gewesen. Ich meine, wer mich am Anfang der WM-Quali gehört hat mit lauter Leuten, die von der Tour gefallen sind, von denen ich auch hoffe, dass sie es nicht nochmal versuchen, so ein bisschen ist es jetzt mit einigen Crucible-Qualifikanten schon, die jetzt da am Start sind, bin ich auch ehrlich.
Genau, Tour Survivor ist das nächste Stichwort. Das hat es jetzt total langweilig gemacht, weil das ist damit erledigt. Und das war es im Prinzip ja auch schon so gut wie vor den Judgment Days. Da war eigentlich nur noch Jiang Jun, der dann noch irgendwas hätte dran ändern können. Und das auch nur, wenn er ins Halbfinale kommt. Aber lass uns auch über die Matches sprechen. Und da müssen wir natürlich anfangen mit Neil Robertson. Der große Favorit, sage ich jetzt mal, dieser WM-Qualifikation, obwohl er ja gar nicht die Nummer 17, sage ich jetzt mal, war. Aber natürlich absolut der größte Name, auch als Ex-Weltmeister, der hier unterwegs war. Und er hat es tatsächlich nicht geschafft, sich zu qualifizieren. Und das lag gar nicht unbedingt an ihm selbst, sondern das lag an einem unglaublich nervenstarken und fokussierten Jamie Jones, der ihm tatsächlich im Decider den Zahn gezogen hat. Und jetzt wird Neil Robertson zum ersten Mal, seitdem ich Snooker gucke, nicht bei der Weltmeisterschaft dabei sein und zum ersten Mal seit 18 Jahren nicht mehr in den Top 16.
Krass, ne? Also wenn du da zurückschaust, das haben auch einige Leute getan, was da so los war damals, als Daniel Robertson nicht im Crucible gespielt hat, das waren ganz andere Zeiten. Faszinierend, aber gut. Man konnte es so ein bisschen erahnen, erhoffen, befürchten, weil Jamie Jones ist wirklich einer dieser bösen Spieler. Ja, auf die beste Art und Weise, so ein bisschen wie Elliot Slesser oder so, die an einem guten Tag allen Angst machen können. So James Cahill, wobei der ja komplett baden gegangen ist dieses Jahr. Also Leute, wo man sagt, okay, also wenn du jetzt Neil Robertson bist, dann willst du vielleicht doch lieber jemand anderen als jetzt den Jamie Jones. Und der hat gehalten, was er versprochen hat. Ne? Der hat, finde ich, über die Maßen gut gespielt, streckenweise, hat eine 135 gespielt im fünften Frame und dann noch ein Century später im 14. 101. Also, das war schon richtig, richtig gut, was er produziert hat, aber vor allem halt war es auch so eben so nervenstark, so solide, so unbekümmert, ruhig in den knappen Frames. Ja, und er war ja derjenige, der schon hinten lag, der schon mit dem Rücken zur Wand stand und sich dann den Entscheidungsframe erstmal erkämpfen musste. Nach einem knappen 17. Frame, der an Neil Robertson gegangen ist, hat er sich dann den 18. geholt und dann hatten wir wirklich diesen Decider zwischen Jamie Jones und Neil Robertson. Wahnsinn. Und was macht er? Spielt eine 60. 68-0 ging das aus, dieser Entscheidungsframe. Kein Punkt für Neil Robertson. Ja, ist schon eine Ansage gewesen von Jamie Jones, aber die Neil Robertson-Fans, die müssen jetzt wirklich stark sein. Ne? Man hat ja doch den Durchmarsch durch die Quali ein bisschen erwartet, wobei wir sagen müssen, klar, jetzt in jüngerer Vergangenheit waren wir schon wieder begeistert von Neil Robertson und ja, er ist wieder da, aber davor war er halt wirklich lange weg, ne? Und das hat ihn vielleicht jetzt wieder so ein bisschen eingeholt. Ich meine, wir können jetzt nicht einfach komplett vergessen die grauenvollen Matches, die wir von ihm auch schon gesehen haben, gerade in der ersten Saisonhälfte. Und ja, ein bisschen was davon hat ihn jetzt wieder eingeholt, aber einfach Jamie Jones war halt auch etwas sau, sau stark.
Das war er tatsächlich. Also von als er 5-8 hinten lag, was der da rausgeholt hat, was für ein, ja wirklich auch für ein Kämpferherz. Also wirklich bärenstark und das gegen Neil Robertson. Und ja, das ist dann schon eine kleine Enttäuschung oder eine große Enttäuschung für den Australier, der damit nicht bei der WM dabei sein wird. Und ja, das ist sicherlich mit der größte Name, der dann in den Judgment Days rausgegangen ist. Auch Zhu Yulong, vielleicht noch die andere große Überraschung, sage ich mal. Der hat 4-2 geführt gegen Jack Jones und am Ende 4-10 verloren. Was hat Jack Jones da bitte gemacht? Zum einen und zum anderen, was war generell in diesen Judgment Days los? Ne? An beiden Tagen teilweise große Führungen. Vielleicht so teilweise auch vom Start weg, 4-0, 4-1, 5-1 weg. Und alle diese Führungen wurden teilweise aus der Hand gegeben. Also das war schon, hatte schon so ein bisschen Konzept gestern und vorgestern.
Ja, das war absoluter Nervenkitzel, oder? Du konntest dir nie sicher sein, egal wie weit jemand in Führung lag. Und Zhu Yulong hatte das Match eigentlich ja gut im Griff erstmal, als er diese vier Frames hintereinander geholt hat. Der Start von Jack Jones war schon sehr überzeugend, ne? 72-98, da wusste der Zhu Yulong schon, ja, hier muss ich aufpassen. Hat dann eine 100, eine 60, eine 66 gespielt und sich den Frame danach auch noch geholt, der ein bisschen knapper war. Also wieder eigentlich so ein bisschen erwartet, oder? Wenn du jetzt hättest tippen müssen, wie steht's nach sechs Frames, Zhu Yulong gegen Jack Jones, dann wäre eigentlich so eine 4-2 eigentlich ein solider Tipp gewesen, würde ich sagen. So ein Jamie Jones-Tipp. No, aber danach ging es halt komplett in die andere Richtung. Jack Jones hat angefangen, Breaks zu spielen, wie er es kann, aber zu selten tut. So jetzt über die gesamte Saison gesehen, eine 84, 93, 88, 52, 126, 81, 51 und Zhu Yulong hat keinen Frame mehr geholt. Dann stand es also 10-4. Also, ich meine, kannst du dir das vorstellen, so viele Frames hintereinander zu holen, Christian? Also ich nicht. Wirklich total beeindruckend von Jack Jones für den. Ich freue mich riesig für den. Ja, immer jemand, der so anklopft und so der typische Typ, von dem wir sagen, oh, jetzt hat er aber richtig gut gespielt in der Runde der letzten 64 oder sogar in der Runde der letzten 32 und dann geht er wieder baden. Also ich freue mich total für ihn. Zhu Yulong. Den muss ich ein bisschen jetzt, ich glaube, den muss ich jetzt mal aus der ersten Liga irgendwie absteigen lassen oder so. Weiß nicht, wie es dir geht, aber der hat jetzt, ich meine, seit Ewigkeiten, jetzt wo Zhao Jingtong auch gesperrt war, immer sagt man, jetzt müsste doch der Zhu Yulong mal zuschlagen hier, ne? Der ist ja schon also so lange auch so hoch gelobt, aber der setzt das auch irgendwie gar nicht um in irgendwas. Also, wie gesagt, nee, der steigt jetzt ab bei mir zusammen mit vielleicht Fang Jingyi oder so, Leute. Wo man jetzt gedacht hätte, da kommt was und es kam jetzt schon sehr, sehr, sehr lange gar nichts mehr.
Also er ist zumindest raus aus den chinesischen Top 3, würde ich sagen. Also da sind Ding Junhui, Zhang Anda und inzwischen Xi Jiahui auch eine Klasse besser. Und es kommt ja ein bisschen was nach. Vielleicht da zum Beispiel auch so ein Pang Yongshu, ne, der sich gestern durchgesetzt hat mit 10-8 gegen Xiao Yupeng. Zweites Jahr in Folge jetzt im Crucible dabei. Letztes Jahr Debüt gehabt. Für dieses Jahr vielleicht auch ein durchaus unangenehmes Los für manche Spieler. Aber davon gibt es einige, denn wie wir gesagt haben, es sind viele, viele gut platzierte Spieler dann am Ende doch dabei. Jack Lisowski hat sich klar durchgesetzt, 10-3 gegen Matthew Stevens. Ricky Warden ganz, ganz knapp, 10-9 gegen Mark Davis. Das war ein Nailbiter am vorgestern. Aber Ricky Warden hat es geschafft, sich dort durchzusetzen. Stephen Maguire ist dabei, 10-6 gegen Yuan Zijun. Stuart Bingham hat es auch geschafft, 10-8 gegen Louis Heathcote. Hossein Wafai, 10-5 gegen Jiang Jun. Auch dort war das wieder so ein Match, was früh eigentlich anders aussah. Jiang Jun hatte dort klar vorne gelegen schon. Hossein Wafai sich dann am Ende durchgesetzt. Ein bisschen auf die Spitze getrieben haben dieses Modell übrigens Xi Jiahui und Fuisa. Fuisa führte 4-0. Xi Jiahui holte 10 Frames in Folge danach. Also das muss dann auch eine sehr bittere Geschichte gewesen sein. David Gilbert 10-6 durchgesetzt gegen Xiao Guodong. Liu Haotian 10-7 gegen Jensen Kendrick. Ryan Day 10-9 gegen Scott Donaldson. Auch das war ein unfassbar knappes Match. Und das war eigentlich so nicht zu erwarten, denn Ryan Day lag klar vorne. Dass das am Ende noch in Decider ging, boah, Wahnsinn. Und der Schotte hatte dann zum Ende auch, ja, ein bisschen Pech.
Ja, also mehr als ein bisschen Pech, ne? Ach, also ich würde sagen, so Scott Donaldson und dann aber auch Nopon Saingam, über den wir noch sprechen werden. Das sind so die Typen, oder dann denkst du dir, oh, das wäre aber so schön hier und aber auch gleichzeitig echt die Kandidaten, die es dann in der letzten Stufe doch nochmal vergeigen. Ja, also klar, Ryan Day ist ein tougher Gegner und trotzdem, Scott Donaldson, der kann das. Und dann scheitert er immer so knapp an so Sachen, die ihn mal wirklich ins Scheinwerferlicht bringen würden. Also das seit Jahren. Also ich will wirklich, also das bricht mir ein bisschen das Herz. Und dann hat er eben noch das Pech mit dem Tisch, ganz ehrlich. Also wie da der Ball abgelaufen ist in so einer entscheidenden Situation da am Schluss. Also das darf eigentlich wirklich bei einer WM-Qualifikation nicht passieren. Ja, also ich meine, also ich weiß nicht, gibt es da überhaupt zwei Meinungen dazu? Also nicht, dass ich jetzt denke, das sah aber total komisch aus und alle anderen sagen, nee, das war ganz normal, so sind Snookertische. Ich meine, ich spiele ja nicht, keine Ahnung, aber für mich sah das extrem seltsam aus und extrem traurig für den Scott Donaldson, der dann noch hier mit Weiß Sachen probiert, ne? Zwischen den Frames und Ryan Days Ködern sogar mit dem Spielball getroffen, war zum Glück nur lustig und nicht kaputt. Ja, also. Schwieriger Abend für den Scott Donaldson. Also für den geht wirklich, also für den bricht wirklich mein Herz.
Ja, das war schon, also es ist sehr bitter, wie der Ball da abgelaufen ist. Es ist aber auch, sowas lässt sich teilweise vorher nicht unbedingt hundertprozentig erkennen, ne? Da reicht eine Millimeterkante irgendwo drinne, wo der Tablefitter nicht 100 pro aufgepasst hat oder auch was, wo die Bande nicht 100% aufliegt. Also das ist, da reicht wirklich, das sieht man teilweise gar nicht einfach so und man kann halt auch nicht alle Situationen durchspielen auf dem Tisch. Also ja, ist bitter, darf eigentlich in so einem Profisport, sollte es zumindest nicht passieren vom Material her, aber ja, so ist es. Am Ende war es aber auch, glaube ich, nicht die entscheidende Situation, zumindest nicht 100% komplett, denn Ryan Day war dann auch sehr fokussiert letztendlich am Ende. Auch fokussiert war Robbie Williams, der sich mit 10 zu 9 durchgesetzt hat gegen Chris Wakelin. Eigentlich müssten wir darüber sprechen, denn er ist ja am niedrigsten platzierte Spieler. Aber gefühlt war das eh so ein 50-50-Match, über das sich vielleicht eher über andere Matches noch zu sprechen lohnt. Nämlich, wie du schon angesprochen hast, Jackson Paige gegen Nopon Siang Kam. Der Thailänder sehr bitter am Ende ausgeschieden. Der hatte das Match eigentlich relativ gut im Griff und auch im 18. Frame durchaus seine Chancen, das über die Ziellinie zu bringen, hat das nicht getan und dann haut ihm der Jackson Page, der bis dahin breakbuilding-technisch in diesem Match nicht unbedingt stattfand, ein Century um die Ohren. Also, das musste auch erstmal bringen, aber insgesamt auch bärenstarke Quali für die Waliser.
Ja, natürlich. Aber also ich meine, ganz ehrlich, wenn du das Match Revue passieren lässt hier zwischen Noppon und Jackson Page, also da fängst du schon ein bisschen an zu lachen. Also da vor allem hier Leute wie Jack Jones oder CJ Hui oder so, die fangen an zu lachen, wenn die das Scoresheet sehen, oder? Also was war denn da los? Ja, also da kann so diese ganzen Pöbeleien, die man auch am Anfang der Quali dann manchmal gehört hat, ne? Wie kann denn das sein? Was ist denn das für ein Standard und so? Ja. Also, da haben wir jetzt hier ein Match, was in den Entscheidungsframe ging, wo es wirklich in all diesen 19 Frames nur vier Breaks von mehr als 50 Punkten gab. Ja. Gut, kann man sich mal gönnen, aber ich muss jetzt auch ganz ehrlich sagen, also Jackson Page, also er ist Jackson Page, deswegen, ne, der Typ kann an einem sehr guten Tag auch mal explodieren, leistungsmäßig. Völlig klar. Aber jetzt so basierend auf der Leistung in dem Match, würde ich sagen, den würde ich eigentlich gerne zugelost bekommen im Crucible.
Ja, darüber werden wir jetzt noch nicht sprechen. Darüber sprechen wir später drüber, wenn die Auslosung tatsächlich raus ist. Wenn wir auf die Matches detailliert natürlich für euch auch noch vorausschauen. Es wird heute also wieder zwei Podcasts geben. Könnt ihr schon mal drauf gefasst machen. Über zwei Matches müssen wir noch reden. Die haben wir noch nicht erwähnt. Zum einen Dominic Day gegen Hegu Qiang. Ein Wahnsinns-Sieg für Dominic Dale. Und ja, Rolf hat uns ja auf Twitter auch das Geheimnis um Dominic Dale verraten, kann Kati gleich mehr zu erzählen. Aber auch sehr bitter natürlich für Hegu Qiang. Das wäre jetzt so die Krönung seiner Saison natürlich gewesen, sich fürs Crucible zu qualifizieren. Aber dennoch bärenstarke Rookie-Saison. Also der Titel Rookie of the Year dürfte ihm sicher sein.
Der dürfte ihm wirklich sicher sein, sonst läuft wieder irgendwas schief. Gut, auch das wird uns jetzt wieder nicht überraschen. Vielleicht finden wir einen Spieler aus Saudi-Arabien, dem wir den geben können. Ansonsten haben wir hier mit Hegu Qiang jemanden, der fast es geschafft hat, den Entscheidungsframe zu erzwingen. 55 Punkte hat er geholt im 18. Frame, aber Dominic Dale halt 68, das sind mehr. Deswegen ging es 10 zu 8 aus und wir haben keinen Entscheidungsframe da gesehen. Ah ja, komm, Hegu Qiang, ich hätte es ihm total gegönnt, aber. Christian, ich gönne es auch total dem Rolf und dem Publikum, dass der Rolf Kalb jetzt im Crucible nochmal hier den Dominic Dale kommentieren darf bei seiner letzten WM, vielleicht hoffentlich auch der letzten WM von Dominic Dale. Aber wir werden das alles beobachten. Rolf Kalb hat sehr amüsant hier eine Geschichte zum Besten gegeben über Dominic Dale. Das rührte alles daher, dass Rob Walker eigentlich nach dem Match zwischen den beiden vielleicht erstmal erleichtert war, dass er den Sieger interviewen konnte, weil er musste sich nicht weigern, Hego Qiang zu interviewen. Ne? Wir haben es vorhin schon angesprochen, dass leider die chinesischen Qualifikanten nicht vorkamen in den Interviews der Sieger. Jetzt hatte sich Dominic Dale durchgesetzt, dass er konnte sein Interview machen und hat eigentlich überhaupt nicht nach irgendwelchen Vorkommnissen auf dem Tisch gefragt, sondern rein nach Dominic Dales neuer Beziehung zu einer Dame mit französischem Background. Also Breaking News, Christian, das hat den Dominic Dale beflügelt. Jetzt trainiert er wieder. Ja, also deswegen mein Tipp auch an alle Snooker-SpielerInnen, die ihr Spiel verbessern möchten, einfach daten. Ja, das scheint die Dinge massiv zu erleichtern. Jedenfalls hat Rolf Kalb dann auch noch mal zum Besten gegeben, dass er schon mal eine Hochzeitsrede für die Hochzeit von Dominic Dale vorbereitet hatte, die dann nie stattfand, weil wir kennen Dominic Dale, der hat immer sehr interessante Beziehungen und dann sehr dramatisch und dann geht alles wieder in die Brüche. Also ich weiß nicht, so vor 10 Jahren oder sowas, da war doch auch immer im TV Dominic Dale, der ja übrigens eine Freundin aus Deutschland hat und dann war es Ungarn oder sowas. Das ging immer schön bunt im Kreis rum, jetzt sind wir bei Frankreich angekommen. Ich bin viel zu böse, Christian, ich habe schon bei Twitter gesagt, das ist der reine Neid, der aus mir spricht. So ist es. Also jetzt haben wir Dominic Dale mit all seinen Geschichten im Crucible. Das kann ja eigentlich nur gut werden.
Ja, Dominic Dale ist einer, der hat sein Kühl länger als seine Freundin. Das ist manchmal so bei Snooker-Spielern. Er ist auf jeden Fall im Crucible dabei und mal gucken. Also Dominic Dale gegen John Higgins oder Dominic Dale gegen Ali Carter wäre doch ein absoluter Klassiker fürs Crucible, auf den wir uns freuen können. Über einen Spieler müssen wir noch sprechen und das ist der einzige Debütant, der es geschafft hat und damit hat auf die letzten Millimeter die Qualifikation dann noch ein Novum verhindert, denn ich habe dann selber auch nochmal nachgeguckt, aber ich glaube, es kam im Kommentar auch, es wäre tatsächlich die erste Crucible-Weltmeisterschaft gewesen, also die erste WM der Crucible-Ära, ohne einen Debütanten. Und auf die letzten Meter hat es dann Joe O'Connor noch geschafft. Und das ist wirklich auf die letzten Meter. Denn eigentlich war er das gesamte Match über der klar bessere Spieler. Und das sage ich jetzt ganz ohne Fanbrille, der das Match sehr gut im Griff hatte und auch immer wieder die entscheidenden Akzente gesetzt hat. Aber dieser Mats Hält hat sich einfach nicht niederringen lassen. Und im letzten Frame haben sie es dann auf die Spitze getrieben.
Also Christian, bevor wir zum letzten Frame kommen, ich muss erstmal sagen, ich bin sehr beeindruckt, wie du deine Stimme hier unter Kontrolle hast als offizieller Joe O'Connor Mega-Fan. Ja, also ich weiß noch, letztes Jahr, als ich David Grace qualifiziert hatte, war das stimmungstechnisch im Podcast ein bisschen anders gelagert. Also Respekt vor deiner Professionalität, aber du kannst es auch emotional rauslassen. Joe O'Connor, also ich habe mich total gefreut. Ja, Matthew Selt ist ja jemand, den man oft falsch verstanden hat in der Vergangenheit und der wirklich ein netter Typ ist, abseits des Tisches offenbar. Es war wirklich Joe O'Connor, der bessere Spieler war, aber das heißt ja gar nichts am Judgment Day, wir wissen es. Ja, und er hat es dann geschafft, den Entscheidungsframe sich zu erzwingen. Ach nee, Quatsch, war gar kein Entscheidungsframe, aber den Entscheidungsframe sozusagen zu verhindern. Aber ich meine, eigentlich war es ein Entscheidungsframe. Meine Güte, ich meine, wie lange haben die gebraucht? 107 Minuten oder so, dass das hin und her geht. Also kein Wunder, dass man denkt, es war ein Entscheidungsframe. unglaublich, es war ein sehr, sehr langer Marathonframe, der das Ganze dann letztlich entschieden hat. Ja, also es war ein spektakuläres Match. Das war das Match, vor dem dann auch die Konferenzschaltung gesagt hatte, nee, das reicht uns, Feierabend.
Ja, da haben wir keinen Bock mehr drauf. Den interviewen wir auch nicht mehr. Ja, schon bitter, aber mir ist wichtiger, er hat's geschafft, er hat sich qualifiziert. Und jetzt, ja, vielleicht so ein Eröffnungsmatch gegen Luca Brecel, das wäre doch eigentlich ganz nett für den Joe O'Connor. Wir schauen, was draus wird in In knapp einer Stunde ist, also je nachdem, wann ihr das jetzt hört, ist die wahrscheinlich auch schon gelaufen. Die Auslosung, wir kennen sie jetzt, also die 16 Qualifikanten und wir kennen natürlich die 16 Gesetzten. Und darüber sprechen wir nachher. Bleibt also dran bei Tote Clemens. Das war erstmal unsere Zusammenfassung von den beiden Judgment Days. Wir hören uns später wieder dann mit der ausführlichen Vorschau auf die Weltmeisterschaft, die bereits am Samstag beginnt. Kathi und Chris sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kathi Hartinger und Christian Oehmicke.